Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Jetzt ist sie da. Seit 5 Minuten ist die Shortlist für den Deutschen Buchpreis da. Nervös erwartet in vielen Literatur, in allen Literaturredaktionen im deutschsprachigen Raum. Also eine Liste mit 6 nominierten Büchern für die Auszeichnung als bester deutschsprachiger Roman des Jahres. Wer den Titel dann kriegt, das wird am Anfang der Frankfurter Buchmesse im Oktober verkündet. Aber jetzt haben wir die Shortlist und ich sag Ihnen mal, wer draufsteht. Da steht drauf: Theresia Mora mit Muna oder Die Hälfte des Lebens, Nijati Üzeri mit Vatermal, Anne Rabe mit Die Möglichkeit von Glück, Tonio Schachinger mit Echtzeitalter, außerdem Sylvie Schenk mit Maman und Ulrike Sterblich mit dem Roman Drifter. Das hat die Jury jetzt mitgeteilt. Wir werden hier in dieser Sendung genauer über die Liste sprechen. Sind da Überraschungen dabei? Welche Schreibweisen zeigen sich da? Wie viel Realismus, wie viel Fantasie, wie viel Humor zeigt sich bei diesen besten 6 Büchern? Mein Kollege Carsten Huck macht sich gerade sehr intensiv Gedanken über diese Liste. Was ihm daran auffällt, das wird er uns sagen, in einer Viertelstunde etwa hier im Deutschlandfunk Kultur. Es gab Zeiten, da war der Schriftsteller Wolf Wondratschek eine sehr auffällige Figur in der deutschsprachigen Literatur, mit einem Ruf als Rockpoet, als rebellischer Außenseiter und mit sehr markigen Buchtiteln wie Früher begann der Tag mit einer Schusswunde. Der neue Gedichtband des heute 80-jährigen Wolf Wondratschek, der hat einen viel leiseren Titel. Das Buch heißt ganz bescheiden Einige Gedichte. Dieses Buch wird heute Nachmittag Thema sein im Lyrikgespräch bei unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk. Und Jan Drees aus unserer Literaturredaktion wird dieses Lyrikgespräch moderieren. Jetzt sind wir verbunden. Guten Tag nach Köln. Hallo Jan.
Guten Tag, ich grüße dich.
1974 ist Wolf Wondratscheks erster Lyrikband erschienen, wurde richtig als Sensation damals gefeiert. Chucks Zimmer heißt dieses Buch. Was war denn damals so sensationell an diesem Buch?
Sensationell war, dass Wolf Wondratschek schon in aller Munde war. Ja, du hast es ja gerade gesagt, Früher begann der Tag mit einer Schusswunde, sein Debüt 69. Damit wurde er in einem Atemzug genannt mit Peter Handke. Und dann verweigerte er sich den Betrieb konsequent und druckte mit erspartem Geld 3000 Exemplare dieses ersten Lyrikbandes selbst und verkaufte es aus seinem Koffer für den damals sehr günstigen Preis für 6,90 Euro. Er gab dann später die Vertriebsrechte an 2001 und verkaufte rasch über 100.000 Exemplare von diesem Gedichtband Chucks Zimmer. Inzwischen dürfte die Auflage so bei 300.000 liegen. Und dieser Auflagenerfolg hatte auch zu tun mit der Kraftästhetik des Boxers Wolf Wondratschek, die er auch immer beibehalten hat, noch 2005 mit Im Dickicht der Fäuste vom Boxen. Und deshalb jetzt so ein neugieriger Blick auf seinen neuen Gedichtband. Kann der Mann noch dichten? Treffen seine Punchlines weiterhin?
Ja, das ist ja jetzt eine schöne Spannung zwischen dieser Kraftästhetik, wie du sagst, diese boxerischen Anfänge, die sich so lange durchgezogen haben, und jetzt eben dieser viel zurückhaltendere Gedichtbandtitel Einige Gedichte. Auch das erste Gedicht, gleich wenn man reinschaut, Die Kunst müde zu sein, heißt dieses erste Gedicht. Hat die neue Lyrik von Wolf Wondratschek denn etwas Müdes?
Nee, sie hat auf jeden Fall etwas Melancholischeres. Also melancholischer als früher schaut Wondratschek nun auf die Vollendung eines Lebenskreises. Der Mann ist 80, ja. So schreibt er im eröffnenden Gedicht: In den Schlaf schlafen mit dem leichten Körper eines Glücklichen. Einer im Traum gibt dir Feuer für eine Zigarette. Einer, der träumt, wird sie rauchen. Es ist, was den Kreis vollendet, ein Punkt. Und diese Vollendung vor Augen beschaut dann Wondratschek das Zurückliegende, auch in die immer kürzer werdende Zukunft, wo ja unweigerlich die Vernichtung droht, das Ende, der Tod. Und mit der sprachlichen Kraft früherer Bände wagt dann Wondratschek eine eher leise Betrachtung in Todesnähe. Und so kann man dann seinen Gedichtband, den neuen, auch als eine Art Vorlass lesen.
Aber die sprachliche Kraft früherer Bände, sagst du, neue Themen eben, so habe ich es verstanden, mit dem Blick auf das Ende, auf den Tod, sind die alten Themen seiner Bücher, die sind nicht mehr da?
Es gibt die alten Themen noch und die einzige Unruhe, die ist geblieben, allerdings jetzt aus anderen Gründen. Also hier schreibt jemand im Bewusstsein des langsamen Vergehens, vom verebbenden Klang roter Schuhe, von Venedig, der Stadt, die bekanntlich die ganze Zeit lang untergeht, und von einem mittlerweile auch antiquiert wirkenden Blick auf die Geschlechter, also sich dann doch treu bleibend wirken, wie aus der Zeit gefallen die Männer- und Frauenbilder dieses Bandes. So wird der Bruder zitiert mit den Worten: Man kann sich, sagte er, Erfolg nicht nehmen wie eine Frau. Und gerade über Stellen wie diese haben wir dann auch im Büchermarkt-Lyrikgespräch diskutiert, über diese Gedichte, die auch so ein Archiv sind, des nicht aktuellen, ein Sprechen über Geschlechterverhältnisse, die 2023 natürlich antiquiert wirken. Und so sagte Kritiker und Lyriker Alexandro Bulutz im Büchermarkt, dass hier sei auch Lyrik für den kleinen Mann auf eine gewisse Weise, also ein gehobenes Stammtischgerede und ja auch Lockerroom-Talk, also das, was nach dem Boxkampf in der Umkleidekabine möglicherweise ausgetauscht wird. Und Vondracek weiß, dass sein Blick auf die Welt ein wenig aus der Zeit gefallen ist und dass dieser Blick auch zu verblassen droht, weshalb der alte Boxer seinen Band dann doch beinahe wehmütig schließt mit der zaghaften Bitte: Nichts, was geschrieben, ist heilig, aber macht es nicht kaputt.
Oh, das sind ja ganz ungewohnte Töne, auch dafür, wie ich Wolf Wondracek kenne. Jan Drees über Wolf Wondracek, einige Gedichte, gerade erschienen im Ullstein Verlag mit 80 Seiten. Dieser Gedichtband, 18 Euro kostet der. Und dieser Band wird diskutiert heute Nachmittag im Deutschlandfunk Lyrikgespräch ab 16.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und dann wird es auch gehen um das Lyrikdebüt der Singer-Songwriterin Arlo Parks. Das ist seit heute im Buchhandel. Vielen Dank nach Köln an Jan Drees. Sie sind bei Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Lesart. Vor 20 Minuten etwa dürfte in allen Literaturbetriebsstätten im deutschsprachigen Raum genau dasselbe passiert sein. Alle haben auf die Internetseite des Deutschen Buchpreises gestarrt, weil da um 10 Uhr verkündet wurde, welche Bücher stehen auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Das war natürlich auch in unserer Redaktion so. Und hier im Studio ist jetzt unser Literaturredakteur Carsten Hook. Hallo Carsten.
Hallo, guten Morgen.
Also du hast auch sehr aufmerksam da geguckt, die Sekunden runtergezählt. Es gab ja vorher die Longlist mit 20 Titeln für den Deutschen Buchpreis vor einem knappen Monat veröffentlicht. In einem knappen Monat wird der Siegertitel verkündet am Vorabend der Frankfurter Buchmesse. Als jetzt vor 20 Minuten die Shortlist kam, war denn deine erste Reaktion eher, ja, habe ich so erwartet oder hätte ich ja nicht gedacht.
Naja, ich war gespannt auf jeden Fall. Also nach der Longlist dachte ich, Mensch, da jetzt eine Auswahl zu treffen, ist ja gar nicht so einfach, weil es ja doch sehr unterschiedliche auch Genres waren, die dort vertreten waren, auch unterschiedliche Generationen. Und ich war jetzt etwas überrascht, als die Shortlist gerade erschien, dass tatsächlich auch altersmäßig unterschiedliche Generationen vertreten sind. Also das hat die Jury beibehalten. Ich hatte gemutmaßt, dass sie vielleicht so die etwas Älteren aussortieren und etwas zeitgeistiger, jünger ihre Shortlist gestalten. Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht. Es geht tatsächlich auch um die Qualität der Texte. Es geht nicht um Generationszugehörigkeit. Und das fand ich sehr schön. Also insofern war ich ein wenig überrascht über die Shortlist, aber habe mich gefreut über die Auswahl.
Sylvie Schenk steht mit drauf. Das ist eine etwas ältere Autorin, soweit ich weiß, ne, mit ihrem Buch Maman.
Oh ja, also Sylvie Schenk ist sicherlich die älteste der Autorinnen. Und dann gibt es Theresia Mora, die mit auf dieser Liste gelandet ist. Theresia Mora hat vor genau 10 Jahren den Deutschen Buchpreis schon einmal erhalten. Da hatte ich also auch nicht mitgerechnet, dass sie noch einmal auf die Shortlist kommt, weil das ist schon ein tolles Ding, also sie noch mal draufzusetzen, aber absolut verdient. Also der Roman Muna oder Die Hälfte des Lebens ist wirklich ein ganz, ganz großer Roman.
Und schauen wir erstmal ein bisschen auf die Themen. Gibt es bestimmte thematische Häufungen auf dieser Shortlist, kann man das sagen, oder erzählt im Prinzip jedes Buch von was völlig anderem?
Nee, das sagen wir mal so, es gibt Überschneidungen, es gibt Motive, die in all diesen Büchern auftauchen und die auch schon auf der Longlist in verschiedenen Büchern aufgetaucht sind. Auch das hat sich weiter fortgesetzt. Es gibt zum Beispiel das Problem mit den Eltern. Es sind Beziehungen, es sind letztlich Familiengeschichten, die sehr stark vertreten sind, wo Kinder über die Kindheit schreiben, aber im Hinblick auf ihre Eltern oder eben Sylvie Schenk, Sie haben sie gerade mit Maman erwähnt, beschreibt auch eben ihre Mutter, wie sie sie als Kind erlebt hat und die Beziehung zu dieser Mutter. Ein Vater gibt es nicht. Auch das ist etwas, was auftaucht bei Tonio Schachinger, dem österreichischen Autor, der eine Art Schulroman mit Echtzeitalter geschrieben hat. Da stirbt auch der Vater und der Sohn rettet sich in einer Art Traumwelt mit Computerspielen, wird da also ein ganz großer Meister. Und es gibt eine ganz starke Ersatzvaterfigur, aber eine eher negative, das ist ein Lehrer, der also durchaus diktatorische Züge hat. Schachinger geht da auch eigentlich in ein Genre Schulroman. Wir haben das mit Friedrich Thorberg gehabt in Österreich, der Schüler Gerber, mit dem Törleß von Musi zum Beispiel. Also er ist einerseits traditionell, andererseits bricht er aber dieses Genre auch total auf, indem er jetzt die Welt der Fiktion der Computerspiele mit hineinnimmt. Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück, beschreibt eine Kindheit in der DDR, auch ohne Vater, eine Familiengeschichte, die untersucht, wie Gewalt sich über Generationen fortpflanzt. Also da ist die Großmutter sogar noch mit drin. Und Nechati Özyri mit Vater mal, da ist es schon im Titel, da geht es um einen Vater, der nie vorhanden war. Und der Sohn liegt im Krankenhaus und schreibt in einer Art Briefroman an seinen Vater, den er nicht gekannt hat, und sagt, ich schreibe jetzt aber, damit du nie sagen kannst, du hast mich nicht gekannt. Also es sind Auseinandersetzungen mit den Eltern, die ganz stark in diesen Romanen hervorscheinen.
Und um auf die Schreibweisen zu schauen, wir haben in den letzten Tagen in dieser Sendung öfter über das, um es mal grob zu sagen, Realismusdiktat in der Gegenwartsliteratur genannt, weil eben auch sehr realistisch geschrieben wird zurzeit. Wie ist das bei diesen 6 ausgewählten Büchern? Wie realistisch wird da erzählt?
Ja, der Ausreißer aus dem Realismus, also am deutlichsten ist für mich Ulrike Sterblich mit ihrem Roman Drifter. Da geht es um eine Freundschaft zwischen zwei Kindern, die aber erwachsen geworden sind, zwei Männer. Und der eine wird vom Blitz getroffen und daraufhin verändert er komplett sein Leben. Es taucht eine Magierin auf, die diesen Blitz vorher geworfen hat, die aber Gutes bewirken will. Also so eine umgedrehte Mephisto-Figur ist das. Da würde ich sagen, Fiktion überwindet sozusagen die Realität. Es ist realistisch erzählt, aber natürlich mit ganz starken, unrealistischen Elementen, was aber dem Genuss an diesem Roman keinen Abbruch tut. Also es fügt sich zusammen. Das ist, glaube ich, bei Silvi Schenk ist es Tonio Schachinger, Anne Rabe, die sind doch eher bleiben im Realismus, was aber nicht jetzt negativ sein muss. Also es ist ja durchaus poetisch und unterschiedlich auch gestaltet, die Themen. Aber wie gesagt, Ulrike Sterblich ist der Roman, wo ich sagen würde, okay, das geht noch am weitesten und verlässt den Realismus am ehesten.
Was mich bei den Longlist-Büchern überrascht hat, also beziehungsweise bei der Aussage der Jury-Sprecherin Katharina Teutsch dazu, die hat nämlich dazu gesagt, zu dieser 20-Titel-Auswahl, wichtig war der diesjährigen Jury auch den literarischen Humor zu würdigen. Er ist in vielen der ausgewählten Titel nicht nur Treibstoff des Erzählens, sondern auch Ausdruck eines undogmatischen Weltverhältnisses. Ja, wie viel Humor hat es denn von der Longlist auf die Shortlist geschafft?
Naja, ich würde sagen, Humor ist immer so eine Sache. Es ist ja jetzt nicht Schenkelklopfendes. Es ist nicht die Geschichten, ich habe es angedeutet, es sind Kindheitselterngeschichten. Es ist schwierig in den Verhältnissen. Es kommen prekäre Lebenssituationen auch zur Sprache, die geschildert werden. Das eignet sich jetzt nicht unbedingt für große Witze. Aber ich glaube, was die Jury vielleicht meint und was man auch auf dieser Shortlist gespiegelt sieht, ist, dass die Autoren und Autorinnen einen Ton finden, an sich diese schweren Geschichten zu erzählen, der sie erträglich macht, der sie leichter macht, der mit, ja, wenn wir diesen Begriff verwenden wollen, mit einem leichten Humor erzählt ist, also mit einem Lächeln, mit sind keine Klagelieder. Also das ist auf jeden Fall vorhanden und insofern kann man auch diese tatsächlich eher schweren Themen gut lesen.
Und jetzt sag mal zum Schluss, Carsten, nach deiner ganz privaten Meinung, welches von diesen 6 Büchern sollte denn den Preis im Oktober bekommen?
Naja, es ist natürlich gemein. ich habe natürlich meine Favoritin.
Das ja,
ist
raus damit.
Theresia Mora, finde ich, ist wirklich ein ungeheuer gutes Buch. Sie ist ja auch nominiert für den Wilhelm-Raabe-Preis zum Beispiel. Also wenn man jetzt davon absieht, dass sie den Preis vor 10 Jahren schon mal bekommen hat, kann man ihr, glaube ich, ihn gut zusprechen. Aber es ist auch von der Form und von der Art des Themas Anne Raabe, das ist Gegenwartsliteratur, das ist DDR-Geschichte. Da werden Dinge angesprochen, die uns heute betreffen. Also Problem AfD kann man zurückführen auf ein Gewaltsystem, auf Generationen, die damit groß geworden sind. Das ist ein ganz wichtiges Buch, finde ich auch durchaus preiswürdig. Also es ist eine gute Auswahl.
Nicht alle 6
aufzählen. Nein, ich halte mich jetzt zurück. Also ich würde sagen, dann Theresia Mora und Anne Raabe.
Die Favoriten von Carsten Huck aus unserer Literaturredaktion. Wir haben über die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bekommen. Vor 27 Minuten wurde sie enthüllt. Den Preis gibt es dann am Vorabend der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Gestern hat eine neue Corona-Impfsaison begonnen für besonders gefährdete Menschen. Überhaupt ist ja Corona wieder zurückgekehrt in den letzten Wochen mit neuen Ansteckungen. Und da kam auch die Erinnerung wieder zurück an die Corona-Zeit. Damals ist ja ein Wissenschaftszweig sehr stark in den Vordergrund getreten mit den Virologinnen und Virologen. Eine von ihnen war Isabelle Eckerle. Sie erforscht Coronaviren in Genf. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Von Viren, Fledermäusen und Menschen. Michael Lange hat das Buch für uns gelesen. Guten Tag, Herr Lange.
Guten Tag, Herr Mayer.
Man könnte ja jetzt nach 3 Jahren mit Corona denken, ja, jetzt wissen wir so langsam alles darüber. Und gerade bei Ihnen als Wissenschaftsspezialisten, haben Sie noch was Neues gelernt aus diesem Buch?
Doch, ich habe schon was Neues gelernt und ich habe vor allen Dingen die Perspektive gewechselt. Wenn wir sozusagen mitten in so einer Pandemie drinstehen, dann ist das ja für uns so ein einschneidendes Ereignis. Und wenn man jetzt mal die Perspektive der Natur sieht, dann sieht man, eigentlich ist so eine Pandemie oder vor allen Dingen eine Zoonose, so nennen das die Wissenschaftler, was ganz Normales. Und das heißt eigentlich nur, da springt eine Art Virus von einer Tierart auf eine andere Tierart oder eben auf den Menschen. Und die Autorin Isabella Eckerle, die macht das auch ganz schön am Anfang. Sie fängt nämlich nicht an mit uns Menschen, sondern sie fängt mit einem Schimpansen an. Und der Schimpanse erkrankt plötzlich, weil er mit einem Menschen Kontakt hatte. Und der Mensch, der hatte den Schnupfen, einen ganz normalen Schnupfen, hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Aber er hat dieses Virus auf den Schimpansen übertragen und der Schimpanse bekam davon eine tödliche Krankheit. Also was für den einen, in diesem Fall den Menschen, ganz ungefährlich ist, der Schnupfen, ist für den Schimpansen lebensbedrohlich. Und das ist eigentlich auch so diese Perspektive. Ein Virus springt über und wird dadurch eine völlig andere Krankheit. Und genau das ist bei Covid-19, also bei den Coronaviren, passiert. Und das gibt eben dem Ganzen mal eine neue Perspektive, so eine biologisch-ökologische Perspektive.
Dieses Schimpansenbeispiel ist ja auch wirklich beeindruckend für so einen Perspektivwechsel. Jetzt ist Isabelle Eckerle einerseits eben Virologin, Forscherin und praktische Ärztin. Welche Perspektive steht denn da bei Ihrem Buch so im Vordergrund?
Ja, ich dachte zuerst natürlich auch die der Ärztin, weil natürlich während der Corona-Pandemie war auch was anderes gar nicht möglich. Wir wollten wissen, wie wird uns geholfen, wie können wir uns schützen. Aber das macht sie nicht. Sie macht auch in diesem Buch klar, ich finde die Arbeit als Klinikärztin total wichtig. Ich mache die auch gerne, aber ich bin unglaublich froh, wenn ich mal raus darf in die Natur und Fledermäuse erforschen darf. Und ich meine, ich hätte in diesem Buch herausgelesen, dass sie sich eigentlich unter den Fledermäusen viel wohler fühlt. Also dann ist sie richtig begeistert. Oh. Wenn sie Fakten für Menschen liefert, dann macht sie das sachlich, kühl und auch richtig und auch gut erklärt. Aber wenn sie von Fledermäusen berichtet, dann blüht sie auf und dann geht das Buch, dann gerät das so richtig in Fahrt. Und wie die Evolution der Fledermäuse funktioniert und was sie bei Forschungen in Fledermaushöhlen entdeckt hat. Also es ist wirklich ein Buch, was vielleicht interessanter noch ist als für Leute, die sich medizinisch interessieren, für Leute, die Interesse an Natur und Biologie haben.
Sie haben ja schon gesagt, dieses Überspringen von Viren von Art zu Art ist eigentlich etwas völlig Normales. Aber ich erinnere mich noch, im Zuge der Corona-Diskussion ging es doch auch darum, dass durch das Vordringen des Menschen in immer mehr Lebensräume von Tieren dieser Vorgang auch immer häufiger wird, oder?
Ja, dem stimmt sie auch zu. Also der wird häufiger und die Verbreitung geht natürlich vor allen Dingen schneller. Vor 2 oder 3 Jahrhunderten wäre so ein Virus definitiv nicht so um die Welt gegangen. Das wäre wahrscheinlich ein lokales Ereignis geblieben. Vielleicht wäre damals auch schon das Virus übergesprungen von einer Art zur anderen. Aber dass es wirklich um die Welt geht und eine Pandemie auslöst, daran ja, sind wir Menschen schuld. Wir wohnen so dicht zusammen, wir reisen so schnell und so viel. Und das ist genau das, was die Viren mögen. Sie versetzt sich da auch schon mal in die Perspektive eines Virus und sagt, Mensch, goldene Zeiten, sowas hatten wir früher nie. Und insofern können wir Menschen da schon auch Einfluss nehmen. Und wir sind auch, ja, wir sind mit Schuld, dass die Pandemie gekommen ist. Nicht die Fledermäuse, nicht die Viren, wir sind schuld.
Ja, die Fledermäuse, die stehen ja auch mit im Buchtitel von Viren, Fledermäusen und Menschen. Fledermäuse als Virusreservoir sozusagen. Wir haben zufällig gestern hier in dieser Sendung über Fledermäuse gesprochen und den vielen Aberglauben, der sich mit diesen Tieren verbunden hat über viele Jahrhunderte hinweg. Jetzt ist diese Virusgeschichte nun überhaupt kein Aberglaube. Wie schaut denn Isabel Eckerle jetzt auf die Rolle der Fledermäuse bei diesen Übertragungen?
Ja, sie wendet sich natürlich gegen diesen Aberglauben. Ich habe ja gerade schon gesagt, sie ist unheimlich Fledermausbegeistert. Mhm. Aber sie interessiert sich auch, warum diese Fledermäuse ja so viele Viren in sich tragen. Und man hatte ja immer so die Theorie, die Fledermäuse haben ein besonders gutes Immunsystem. Irgendwie nehmen die Viren auf und bekämpfen sie gut. Und deshalb können die Viren den Fledermäusen nichts anhaben. Das ist aber nicht der Fall. Die Fledermäuse leben mit den Viren. Also sie sind wirklich insofern schon eine sehr andere Lebensform als wir Menschen. Sie sind zwar auch Säugetiere, aber sie haben ein ganz anderes Immunsystem und das ist eher auf Toleranz aus. Das heißt, die Viren werden akzeptiert. Es gibt keine Entzündungsreaktion. Und was für uns Menschen bei vielen Infektionen so gefährlich ist, ist eine überschießende Entzündungsreaktion. Und das ist genau das Forschungsthema von Isabella Eckerle, dass sie sagt, da müssen wir uns was abschauen. Im Grunde genommen sagt sie nicht, die Fledermäuse sind das Unheimliche, was uns überall droht, sondern die sagt, die Fledermäuse erinnern uns an die Natur und wir können von den Fledermäusen sogar lernen, wie man mit so einer Infektion besser umgeht. Vielleicht können wir sogar Medikamente entwickeln oder zumindest irgendwie das Zusammenleben von Menschen und Viren verbessern. Also sie hat da durchaus Vorstellungen, dass man sagt, okay, da kann sie als Forscherin was machen und da ist sie dann unglaublich engagiert da. Pro Fledermaus, will ich mal sagen.
Das Buch von Isabella Eckerle, von Viren, Fledermäusen und Menschen, eine folgenreiche Beziehungsgeschichte, ist der Untertitel. Das Buch ist im Drömer Verlag erschienen mit 288 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Rezensenten Michael Lange.
Straßenkritik.
Ich bin die Hanna Sturm. Ich lese gerne das Buch PS, du bist genau richtig. Das ist von Nathalie Buchholz. In dem Buch geht es um zwei Freundinnen, also eigentlich beste Freundinnen. Das eine Mädchen von ihnen ist weggezogen und das andere besucht das Mädchen. Und nachdem sie sich besucht haben, muss das eine Mädchen mit dem Zug wieder nach Hause fahren. Und da kommt ein Geheimnis raus von dem anderen Mädchen. Und was das Geheimnis ist, verrate ich euch nicht, weil das könnt ihr selber herausfinden. Ich finde das Buch toll. Es ist wie ein Chatverlauf geschrieben. Und jede Seite ist cool gestaltet. Und ja, ich finde es sehr toll, das Buch. Und es ist spannend erzählt.
Hanna Sturm aus Bad Homburg empfiehlt PS, du bist genau richtig, ein Buch von Nathalie Buchholz. In der Ars Edition ist das Buch erschienen mit 176 Seiten. 14 Euro ist der Preis. Eine unheimliche Geschichte von einem Bauern und von Weltraumfantasien und auch Waffen und Toten erzählt der Autor Michael Fehr in seinem Text Zimliberg. Im Jahr 2014 hat er für diesen Text beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den Kelag-Preis bekommen. Und jetzt hat der Regisseur Kai Green diese Geschichte als Hörspiel inszeniert. Mein Kollege Andi Hörmann, der ist ziemlich angetan davon.
Grau. Nass. Trüb. Düster und beklemmend wie ein Film noir beginnt Similiberg von Michael Fehr. Dazu Gitarrenfeedbacks in dumpf dröhnender Monotonie.
Es ist totenstill und finster.
Die kargen Worte und die wabernden Soundscapes erinnern an die ausweglosen Geschichten von Franz Kafka.
Innen ist es dumpf. Sein Atem tönt dumpf. Es riecht dumpf.
In Similiberg erzählt Michael Fehr die Geschichte von Anatol Griese, einem Gemeindeverwalter in einem nicht näher benannten Ort in der Schweiz. Er hat von der Sozialhilfebehörde den Auftrag, den einsiedlerischen Bauern Schwarz, der immer nur mit Nachnamen genannt wird, zur Begutachtung aufs Amt zu bringen. Was dem Bauern zur Last gelegt wird, ist nicht näher bekannt. Auf jeden Fall spricht er immerzu von einer Utopie im Weltraum.
Die Amerikaner oder Russen, Franzosen, Chinesen, Inder. Noch in diesem Jahrhundert fliegen wir auf den Mars.
Irgendetwas stimmt nicht mit Schwarz. Er hortet eine Schatulle mit Bargeld, bunkert Waffen und hat wohl seine verstorbene Frau im Garten vergraben. Griese gerät in Erklärungsnot, weil das Geld plötzlich verschwunden ist. Großartig, wie der Schauspieler Martin Feivel, der dem Gemeindeverwalter Griese seine Stimme gibt, seiner Figur mal einen souveränen, mal einen verletzlichen Ton verleiht.
Ja, was soll ich denn machen? Habe doch keine Ahnung. Warum muss ich denn auch noch selber abholen gehen?
Ne? Nur ruhig. Es macht euch niemand einen Vorwurf. Im Gegenteil. Der Mann hat, wie mir scheint, wie soll ich sagen, er spürt vielleicht eine etwas überdurchschnittliche Weltraum-Euphorie.
Michael Fehr hat diesen Text ganz ohne Satzzeichen in Versform geschrieben. Kai Green inszeniert den Krimi dann auch akustisch nüchtern. Der Regisseur verzichtet weitgehend auf Alltagsgeräusche. Kleine A cappella-Zwischenspiele in Schweizer Mundart erzeugen aber eine mystische, spannungsvolle Atmosphäre. Ein altes Schweizer Volkslied, in dem auch der Titel des Buches Similiberg auftaucht und das von der Sehnsucht der Liebe handelt. Erzählt wird die Geschichte vom Autor selbst. Michael Fehr verleiht mit sprödem Tonfall dem Text Schweizer Lokalkolorit und schafft so einen Ortsbezug. Mit kühler Emotionslosigkeit in der Stimme erzeugt er zusätzlichen Schauder. Nachdem der Bauer Schwarz zum Amt gebracht wurde, gibt es auf dessen Hof eine Explosion.
Da knallt es hinter ihm. Es wird taghell. Holz birst. Er sieht noch Splitter an sich vorbeifliegen, landet dann mit dem Gesicht im Matsch. Adieu.
Sieben junge Männer sterben. Offenbar waren sie Anhänger von Schwarz und seinen Verschwörungstheorien. Griese beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Am Ende gibt es Ungereimtheiten. Und der Gemeindeverwalter scheint plötzlich selbst in den Fall verwickelt zu sein. Gefangen in einem kafkaesken System.
Warum ich? Womit ich?
Ja, warum? Diese Frage stellt sich nicht nur dem Protagonisten von Similiberg, sondern auch den Hörerinnen und Hörern. Durch die akustische Inszenierung von Kai Green werden die Worte wie zu Tönen einer Melodie und die Geschichte letztendlich zu Musik. Ein spannendes Hörerlebnis.
Similiberg von Michael Fehr. Der Roman und das Hörspiel erscheinen beim Verlag Der gesunde Menschenversand für 17 Euro.